Ich lese den Predigttext für heute und der kommt aus der Psalm 16. Ein güldenes Kleinod Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern. Noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
Ich bete mit uns. Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag. Danke, dass wir jetzt Gottesdienst feiern können und ich lade dich ein, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du diesen Psalm für uns lebendig machst und dass wir wirklich diese Erfahrung machen, die David macht, dass du die Freude bist und die Fülle und dass wir vor dir diese Freude und Fülle bekommen. Amen. Ich starte die Predigt mit einem kleinen, ich weiß nicht, ob es ein Bekenntnis ist, aber eine Eigenschaft, die ich habe, auf die ich nicht so stolz bin, die ich aber nicht loswerde, ist, dass ich ein sehr ängstlicher Mensch bin. Es gibt bestimmte Dinge, die mit denen mag ich nicht in einem Raum sein. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich eine blühende Fantasie habe. Ich kann mir also, wenn du mir etwas erzählst, das sehr gut vorstellen und kann mir auch alle möglichen Schreckensszenarien ausmalen. Und Menschen wie mich bezeichnen wir wahrscheinlich als Hypochonder oder als Sensibelchen oder als Angsthasen oder was es dann noch für schöne Namen gibt. Und deswegen war es auch dann im Nachhinein nicht überraschend, dass vor 2 Jahren ich so viel Angst und Panikattacken bekam, dass ich mir eine Therapie suchen musste. Ich habe, das glaube ich schon vor 2 Wochen gesagt, zu Beginn der Therapie habe ich einmal alle Sachen aufgeschrieben, vor denen ich Angst habe. Ich habe eine ganze DIN A4-Seite vollgeschrieben mit Sachen, die mir Angst machen. Es waren sehr irrationale Sachen, es waren ganz konkrete Sachen, wie zum Beispiel Angst vorm Fliegen, aber eben auch so Dinge wie Angst, Menschen zu verlieren, Angst, keine Ahnung, krank zu werden, solche Dinge. Von dem her ist es für mich besonders spannend, über einen Psalm wie Psalm 16 zu predigen, denn das ist ein Vertrauenspsalm, so wird er überschrieben, das ist die Überschrift für diesen Psalm. David besingt hier die Vertrauenswürdigkeit Gottes, dass es keinen Grund gibt für uns, Gott nicht zu vertrauen, dass vor Gott die ganze Freude, die ganze Fülle des Lebens ist. Hätte ich diesen Psalm, und ich habe ihn vor 2 Jahren gelesen, dann hätte ich eigentlich jeden Satz lesen können und mit einem Ja, aber versehen können. Ja, aber so ist er doch gar nicht. Aber das erlebe ich nicht. Aber das ist doch ganz anders. Und dass ich jetzt in der Vergangenheitsform spreche, zeigt vielleicht, dass es bei mir eine Entwicklung gibt. Ich stelle mehr Vertrauen bei mir selber fest. Mein Vertrauen auf Gott ist gewachsen, mein Vertrauen zu mir selbst, mein Vertrauen anderen Menschen gegenüber ist gewachsen. Aber ich bin trotzdem immer noch ambivalent. Es ist nicht so leicht, einfach ein Vertrauenspsalm für mich zu beten. Es gibt genug Zeiten von Veränderung, von Angst, von Krankheit, von Angst vor Verlust von Menschen immer noch, Angst vor Verlust von Geld oder dem Verlust von einem bequemen Leben, Angst, Dinge, die ich lieb gewonnen habe, aufzugeben. Das ist immer noch da. Wenn ich diesen Psalm 16 so höre und lese, dann packt mich dieser Psalm trotzdem, spricht mich an. Weil ich hier, wie in allen Psalmen, die wir bisher in den letzten Wochen durchgesprochen haben, auch wieder etwas entdecke, was so ehrlich ist, so komplex, so tiefgehend, so ein Ringen mit Gott beschreibt, so persönlich ist, einfach ein Gebet, das, es ist nicht naiv, sondern es ist erkämpft, dieses Gebet. Das beschreibt einen Prozess, den David gegangen ist. Und die meisten Psalmen sind nicht geschrieben worden, um uns die richtige Lehre zu vermitteln. Es geht hier nicht um Glaubenssätze, die wir auswendig lernen, sondern es geht darum, dass wir einen kleinen Blick in die Seele von David bekommen. Es ist so wie ein Fenster, was sich öffnet. Psalmen sind lebendige Fußabdrücke einer Gottesbeziehung, die sich entwickelt. Und wir erleben David hier an einem richtig guten Tag. Aber es gibt auch andere Psalmen von David, die haben wir zum Teil auch schon gehört. Da hat er nicht so einen guten Tag. Von dem her, so müssen wir die Psalmen als Fenster in die Seele in einem Moment dieses Psalmdichters verstehen. Psalm 16 eröffnet uns die Höhe, die Tiefe, die Weite, die Gottvertrauen haben kann. Es ist so das ganze Ausmaß. Hier sehen wir sozusagen vielleicht das ferne Ziel, wie Gottvertrauen aussehen kann. Er zeigt uns, wie wir vielleicht diese Reise machen können, um Gott so zu vertrauen, wie David es hier tut. Aber er ist eben eine Momentaufnahme. Ich möchte heute ausgehend von diesem Psalm über zwei Aspekte von Vertrauen nachdenken, die ganz eng zusammengehören. Einmal Vertrauen als eine Haltung und einmal Vertrauen als eine Handlung. Vertrauen als eine Haltung, eine Einstellung und Vertrauen als eine Handlung. Und ich würde mal behaupten, und es ist jetzt auch nicht sonderlich spektakulär, dass beides zusammengehört. Ich kann nicht vertrauen, ohne auch zu handeln. Es ist kein Vertrauen. Mein Vertrauen, wenn ich einer Person vertraue, wenn ich mir selbst vertraue, dann hat das Konsequenzen auf mein Handeln. Das ist ganz klar. Das ist nicht zu trennen. Aber wenn wir das so ein bisschen voneinander erstmal trennen, dann hilft uns das so ein bisschen besser zu verstehen. Zunächst mal dieses Vertrauen als Haltung. Vertrauen, habe ich schon gesagt, ist eine erkämpfte Sache bei David. Es beschreibt bei ihm einen Weg aus der Angst hin zum Vertrauen. Vertrauensvollen Taten, also eine Tat voller Selbstvertrauen oder voller Vertrauen auf Gott oder auf einen anderen Menschen, geht immer ein innerer Dialog voraus. Wenn du einen Partner, den Partner deines Lebens fragst, ob sie oder er dich heiraten möchte, dann hast du das vorher durchdacht, wie groß die Chancen sind, dass da auch ein Ja kommt. Und du vertraust dieser Person, dass sie dich nicht bloßstellen wird. Wir wägen ab, wir beziehen früher gemachte Erfahrungen ein und wir sammeln Daten. So speist sich unser Vertrauen. Das unterscheidet Erwachsene im Übrigen von Kindern. Kinder vertrauen einfach so. Also als Kind, ich hatte ein Hochbett, wenn ich von da runtergesprungen bin, dann habe ich darauf vertraut, dass mein Vater oder meine Mutter oder meine Schwestern mich auffangen. Und ich kann euch sagen, ich erinnere mich zwar nicht mehr an den Tag, aber es gab irgendwann mal einen Moment, wo ich dann vom Hochbett gesprungen bin, ohne dass mich jemand auffing. Und da stellte man fest, oh, die Welt ist doch ein schlimmer Ort. Es tut weh. Bei Kindern sprechen wir von Urvertrauen und das ist irgendwann weg. Und dann braucht es oft eine ganze Zeit, bis man wieder Vertrauen aufbauen kann. Und es ist ein Auf und Ab. Ich habe euch heute zwei Texte, die ein bisschen länger sind. Der eine sieht so lang aus, weil er auch auf Englisch dasteht, mitgebracht von zwei Richards. Ich hoffe, ich bringe die heute nicht durcheinander. Richard Rohr, den habt ihr schon ein paar Mal gehört, wenn ich hier vorne gestanden habe. Und Richard Foster, ein anderer Richard, den da habe ich was abgedruckt. Den ersten Text zu diesem Thema Angst und Vertrauen, der kommt von Richard Rohr. Ich lese nur die ersten Zeilen vor. Er hat ein Buch geschrieben mit dem vielsagenden Titel, auch für diese Predigt heute, Wer loslässt, wird gehalten. Also der Titel an sich ist schon eigentlich eine Predigt wert, aber wer loslässt, wird gehalten. Er schreibt, Angst ist der Treibstoff der Welt, des Systems. Deshalb müssen die Mächtigen ständig drohen, damit wir mitspielen. Wir werden bedroht mit dem Verlust unserer Arbeit, unseres Vermögens, unseres Ansehens oder unseres Rufs. Alles ist auf Angst aufgebaut. Und wir sehen, das Vertrauen wird nicht nur dadurch zerstört, dass ich die Erfahrung mache, nicht aufgefangen zu werden oder mir weh zu tun, sondern es wird auch zerstört, weil Leute damit Macht ausüben können. Wer Menschen Angst macht, hat Macht. So funktioniert viel Politik, so funktioniert aber auch Religion. Und auch die christliche Religion ist sehr, sehr, sehr gut darin gewesen, Leuten Angst zu machen. Und immer noch. Sie hat nämlich sehr viel Zeit damit verbracht, Leuten zu sagen, wie schlecht sie sind, wie sehr sie sich sorgen müssen um ihr Seelenheil, wie schlimm die Hölle ist. Wenn ihr in Wittenberg wart bei der Ausstellung jetzt zu der Luther-Reformation, da sieht man sehr viele Bilder, die dort gemalt sind, wo die schlimmsten Höllenszenarien gemalt wurden, schon vor 500 Jahren von Lukas Cranach und solchen Leuten. Und warum hat man sie gemalt? Um multimedial den Menschen Angst vor der Hölle zu machen. Und man kennt Berichte, auch Hieronymus Bosch, kennt man Berichte von seinen Höllenszenarien, dass Leute vor Angst auf die Knie gegangen sind und geheult haben vor diesen Gemälden. Das hat die Kirche geschafft. Mit Angst und Strafe lässt sich Politik machen. Und die destruktive Theologie der Angstmacherei zieht sich wie ein roter Faden durch die Kirchengeschichte. Zum Beispiel solche Sätze wie, die Schöpfung ist kaputt und schlecht. Wir müssen sie einfach dem Schicksal überlassen. Dein Körper, die Welt, das ganze Universum ist zerstört auf dem Weg in den Abgrund. Du bist an allem schuld. Du allein bist mit deiner Schuld verantwortlich für deine Rettung. Und Gott ist so zornig auf dich, dass er keinen anderen Ausweg sieht, als dich eigentlich zu töten. Und ewig in der Hölle schmoren zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sätze schon mal gehört habt. Vielleicht nicht ganz so direkt, aber der eine oder andere Satz kommt vielleicht bekannt vor. Und plötzlich sehen wir auch bei David hier, dass dieser Psalm 16 nicht ein hoffnungslos naiver, romantischer Vertrauenspsalm ist, sondern er kämpft mit den gleichen Dämonen, mit den gleichen Ungeheuern, die ihm sagen, es gibt guten Grund, Angst zu haben. Um deinen Besitz, um dein Leben, um deine Freunde, um deine Beziehung. Der Vertrauenspsalm ist eine Antwort auf die Realität, in der sich David befindet, auf die Ungeheuer in seiner Seele. Und wir sehen bei David, und das ist das erste Spannende, dass Vertrauen und Gebet ganz eng zusammenhängen, dass das Vertrauen bei ihm entsteht, als er mit seinen Gebeten und Liedern in Gottes Gegenwart tritt. Er betet hier gleich am Anfang, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Diesen ersten Worte sind nicht aus voller Überzeugung gesprochen, sondern beschreiben immer noch so ein gewisses Ringen mit Gott. Es ist so ein sich selber zusprechen von diesen Dingen. Und wir sehen an Davids Beispiel, dass es so ein dynamisches Wechselspiel gibt zwischen Gebet und Vertrauen. Gebet und Vertrauen. Mit seinen Gebeten, mit dem Formulieren der Gedanken, der Emotionen wächst sein Vertrauen auf Gott. Und damit sind wir auch schon an der Schwelle zum Handeln. Denn Gebet ist etwas Aktives. Es ist nicht nur eine innere Haltung, sondern es ist aktives Handeln. Ich tue etwas, ich spreche etwas aus. Ich spreche mit Gott, auch wenn ich ihn nicht sehen kann. Und hier am Anfang von Vers 16 steht so etwas wie die bewusste Entscheidung von David, auf Gott zu vertrauen. Und vielleicht kann man so diesen ersten Gedanken aus dem Psalm so zusammenfassen: Wer nicht betet, wird auch nicht Vertrauen lernen. Wer nicht betet, wird auch nicht Vertrauen lernen. Es ist nicht zu trennen. Aber sobald wir Gebete sprechen, sobald wir unsere Gedanken nach außen bringen, sobald wir unsere Gefühle äußern, sobald wir Gott wirklich als eine Realität wahrnehmen wollen, egal ob unser Gebet voller Trauer, voller Angst, voller Zorn, voller Freude ist, sobald wir das tun, passiert etwas. Und das passiert hier auch bei David. Denn plötzlich, nachdem er sich selber gut zuredet, entdeckt er hier dann in Vers 5 und 6, können wir das lesen, dass er ja schon alles hat. Nichts, was er besitzt, ist nicht ein Geschenk Gottes. Er sagt hier: Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Und er benutzt hier ein Bild. Wir müssen das so vorstellen, dass zu seiner Zeit gab es sehr viel Ackerwirtschaft. Und das wurde jedes Jahr neu ausgelost, wer welches Land bekam, damit nicht immer alle das Land an der Quelle bekamen und die anderen immer das Land in dem steinigen Gebirge bekommen. Und David stellt fest, er hat schon den Goldschatz, er hat schon das beste Land bekommen. Mit Gott. Er hat sozusagen den Hauptgewinn gezogen. Sein Vertrauen hat sich schon ausgezahlt. Sein Vertrauen, ja, dem voraus geht Gottes Liebe, seine Fürsorge entfalten sich als ein freies Geschenk. Ich lese ein bisschen weiter von Richard Rohr. Und er schreibt wieder über den Zusammenhang von Vertrauen und Gebet. Eine Studie hat gezeigt, sagt er, dass in mehr als 90% der Fälle von Wirtschaftskriminalität die Täter keinen finanziellen Vorteil haben. Die Leute begehen die Verbrechen aus Angst um ihren Job. Die andere Seite der Medaille ist die hohe Belohnung, die wir bekommen, wenn wir weiter mitspielen. Weshalb sollten wir das sonst auch tun? Lohn und Strafe. Das ist praktisch das einzige Spiel, das gespielt wird. Echtes Gebet führt uns über dieses Lohn-Strafe-Spiel hinaus. Allerdings unter erheblichen Schwierigkeiten. Auch hier sehen wir, dass Vertrauen immer hart erkämpft ist. Weil es natürlich erscheint, auf andere Dinge zu vertrauen als auf Gott. Unser Leben auf das Misstrauen gegenüber anderen Menschen zu bauen. Unser Leben auf den Wettbewerb zu bauen. Und mit Lohn und Strafe kann man super Abkürzungen machen, wenn man Leute an einen Punkt bringen will. Aber Rohr, im Einklang mit David, sagt hier, dass Gebet uns erlöst aus diesem Lohn-Strafe-Spiel. Wer betet, tritt in eine andere Realität. Und das hat dann praktische Auswirkungen auf mein Handeln. Und das ist jetzt der zweite Gedanke. Ich habe es am Anfang gesagt, wir bekommen hier einen Blick in die Seele von David, der um sein Gottvertrauen ringt. Und hier in Vers 7 wird dann diesem Dialog zwischen David und Gott, seiner Seele, eine weitere Nuance hinzugefügt. Er sagt hier: Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, und auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Da ist sie wieder, die Nacht. Ich glaube, das hatten wir vor 2 Wochen. Diese Momente der Nacht, wo das Vertrauen am geringsten ist, wo die Zweifel am größten sind. Da spürt David, wie weit es wirklich mit seinem Vertrauen gekommen ist. Wie tief sein Vertrauen wirklich ist. Und wir sehen hier, dass einmal gewonnenes Vertrauen flüchtig ist. Es kann auch wieder verschwinden. Es braucht auch immer wieder die Korrektur, die Ermahnung. Besonders, wenn wir nachts wach liegen und grübeln, zeigt sich, ob wir unser Vertrauen auf Gott setzen oder auf Menschen, auf Dinge, auf Götter, auf all das, dem wir buchstäblich unser Blut opfern. Vers 4 ist hier dieser merkwürdige Einschub über die Praxis der heidnischen Götzen, die Blutopfer darbrachten, vielleicht sogar Menschen opferten, um die Götter milde zu stimmen. Und auch ich bringe Blutopfer dar. Nicht, indem ich irgendwo tatsächlich Blut hingieße oder Tiere töte oder gar irgendwem verletze, aber indem ich Prioritäten setze, indem ich nicht auf mich höre, nicht auf mein Herz höre, nicht auf Gott höre. Jetzt kommen wir zum anderen Richard, Richard Foster. Der schreibt ein tolles Buch, das kann ich jedem empfehlen, der wissen will, wie praktisches Vertrauen aussehen kann, gelebt werden kann. Das Buch hat den Titel Freedom of Simplicity, die Freiheit der Simplizität. Und er sagt, es gibt eine innewohnende Beziehung zwischen Schlichtheit oder Simplicity und Gebet. Besonders mit dem zentralen Aspekt von Gebet, nämlich Vertrauen. Denn ohne die Haltung des Vertrauens würden wir es außerordentlich schwierig oder gar unmöglich finden, auf der Basis des Gebets für das tägliche Brot zu leben. Nein, wir bräuchten irgendwo einen ausreichenden Vorrat, nur für alle Fälle. Und wir sind überzeugt, dass das, was wir jetzt haben, niemals genug ist. Und dann fährt er fort und bringt Paulus mit ins Spiel. Denn dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel. Paulus rät den Christen, frei von Angst zu leben. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Alles, was wir gelernt haben und unsere ganze Kultur kämpft gegen eine sorgenfreie und unbekümmerte Haltung. Wie können wir frei von Angst sein? Welche Ressourcen haben wir dafür? Paulus glaubt, dass diese Ressource Gebet ist. Er schreibt in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Gebet befreit uns von Angst, weil es uns Vertrauen lehrt. Das Resultat ist Friede. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. In diesem Satz von Richard Foster stecken gleich mehrere interessante Erkenntnisse über die Praxis von Vertrauen, was es bedeutet, vertrauend zu handeln. Da ist wieder das Gebet als erstes, als praktischer, aktiver Schritt aus der Abhängigkeit. Wer im Vertrauen betet, muss keine Vorräte mehr sammeln. Ist interessant, ne? Dass dieser kleine Aspekt aus dem Vaterunser mit dem täglichen Brot ist dort drin, um uns tägliches Vertrauen zu lernen. Nicht unser wöchentliches oder jährliches Brot gib uns heute. Und er setzt diesen Zusammenhang von Vertrauen und Schlichtheit. Und damit sind wir bei einem ganz praktischen, bei einem messbaren Folge von Gottvertrauen. Es gibt ja so einen Trend zu Simplicity. Dieses Buch ist lange davor geschrieben. Aber wer diese Feststellung macht, dass die Freude und Fülle wirklich bei Gott ist, in der Beziehung zu Gott liegt, der ändert automatisch die Haltung zum Besitz. Und dann geht es nicht mehr nur darum, irgendwie nur mit 10 Kleidungsstücken zu leben oder was auch immer, im Tiny House. sondern es ist motiviert aus diesem Vertrauen auf Gott. Das ist übrigens auch ein Lieblingsthema von Jesus. Auch das schreibt Foster. Er sagt, Jesus Christus und alle Autoren des Neuen Testaments rufen uns dazu auf, dass wir uns von der Lust des Mammons befreien sollen, um mit einem fröhlichen Vertrauen zu leben. Ihre radikale Wohlstandskritik wird mit einer Haltung der bedingungslosen Großzügigkeit kombiniert. Sie zeigen uns eine Lebenseinstellung, bei der alles, was wir haben, ein Geschenk ist und Gott für alles, was wir haben, sorgt, wo alles, was wir haben, für andere verfügbar ist, wenn der richtige und gute Zeitpunkt da ist. Diese Realität gibt uns den Rahmen für die Essenz christlicher Simplizität. Es ist das Mittel der Freiheit und Macht, das zu tun, was richtig ist, und um die Mächte der Angst und Gier zu überwinden. Hast du diese Erfahrung schon mal gemacht, dass du alles hast, was du brauchst? Oder hast du dieses Gefühl, nie genug zu haben? Dass es nie genug gibt. David stellt fest, dass Gott schon für alles gesorgt hat, was er braucht. Aber wie können wir das so nachvollziehen? Wie können wir dieses Geheimnis des Vertrauens erkunden? Nun, Es gibt diese Idee des kontemplativen Gebets. Jetzt lese ich nochmal den letzten Text von dem anderen Richard. Hier springt hoffentlich mit mir mit. Und ich finde, das ist eine gute Idee, dieses Gebet, weil es etwas auf den Punkt bringt. Beim kontemplativen Gebet geraten wir in einen anderen Bereich. Es ist nicht die Arena der Verdienste von Lohn und Strafe, es ist der Bereich der reinen Gnade und Freiheit. Diese Welt ist so vollkommen von Grund auf fremd, dass der größte Teil der Religion doch lieber das Lohn-Strafe-Spiel fortsetzt, weil es das einzige Spiel ist, das sie beherrscht. Vergehen, Bestrafung, Leistung und Belohnung sind die einzigen Weisen, die wir beherrschen, um andere Menschen dazu zu bringen, dass sie mitmachen. Aber das, was David hier in Vers 11 sagt, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich, das beschreibt eine andere Realität, die eintritt, wenn wir bewusst vor Gott sitzen. Und zwar einfach nur sitzen oder liegen oder stehen. Wenn wir vor Gottes Angesicht kommen und einfach nur da sind und nichts mitbringen, nichts opfern, kein Blut, kein Schweiß. Wer Gott ohne Agenda, wer Gott ohne Erwartung entgegentritt, sondern einfach da ist mit Gott, erlebt, dass Dinge unwichtig werden. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Seit vielen Monaten versuche ich täglich 20 Minuten still zu sein. Und es ist interessant. Bin ich vor dieser Zeit noch rastlos, überlege, was ich mir als nächstes bei Amazon kaufen kann oder habe Hunger auf was Süßes oder will den Burger wieder von was auch immer gerade der beste Burger ist in meiner Nähe oder ich möchte die Serien noch konsumieren. All das wird unwichtig, wenn ich still vor Gott bin. Und danach sind habe ich immer noch Hunger, ich brauche was zu essen. Aber ich erhoffe mir davon nicht mehr, dass irgendwie mein Frust weggeht. Das Geheimnis von Vertrauen auf Gott und dieses Gefühl, genug zu haben, dass ich alles in Gott habe, das wächst dann, wenn ich besonders Gott ohne irgendeine Agenda, ohne gleich wieder 10 Anliegen zu nennen, begegne, sondern wenn ich einfach nur da bin. Wenn ich erlebe, dass er sich uns schenkt, so wie David das erlebt, aus freien Stücken. Und wir haben ja gegenüber David noch den entscheidenden Vorteil, dass wir nicht nur wissen, dass sich irgendwie in der Theorie, dass Gott sich schenkt, sondern dass Jesus Christus, Gottes Sohn, sich uns gegeben hat, geschenkt hat. Das ist sozusagen der ultimative Beweis. Jesus kommt als der Immanuel, der Gott mit uns, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Wenn das kein Beweis ist, wenn das nicht überzeugt, was dann? Ich komme zum Schluss und gebe euch mal 2 ganz praktische Dinge, die wir vielleicht jetzt auch im Hinblick auf die kommende Adventszeit tun können. Das eine ist, heute vor dem Gottesdienst haben wir uns mit 10, 12 Leuten zusammengesetzt und haben überlegt, wie wir die Adventszeit bewusst verbringen können mit Gebet. Und wir haben uns überlegt, dass wir an zu 3 Zeiten am Tag Gebetszeiten haben wollen. Und eine Zeit davon wollen wir gerne zusammen haben, also hier im Refugio. Eine Zeit wird eine kurze Gedenkminute sein, um 12 Uhr mittags sozusagen. Und eine Zeit wird ein Gebet sein, was man alleine betet oder ein Text sein, den man alleine betet und liest. Und welche bessere Zeit als den Advent gibt es dafür, um sich bewusst zu werden, dass ich in Gott schon alles habe? Und nicht in all den Weihnachtsfeiern, nicht in all den Geschenken, nicht in all den Familienbesuchen, sondern in der Nähe mit Gott, in der Beziehung zu Gott. Und ich möchte euch einladen, es geht los am 4.12., also an dem Montag nach dem ersten Advent. Und es geht dann immer 6 Tage, Montag bis Samstag, am Sonntag ist Pause oder Gottesdienst, wie man will. Und dann geht's wieder los, bis Heiligabend mit dabei zu sein, wenn ihr Zeit habt. Wir werden da die Zeiten und so weiter, werden wir euch bald bekannt geben. Und ihr könnt dann einfach dazukommen und ihr könnt das für euch zu Hause machen. Ihr könnt euch auch den Wecker an eurem Telefon auf 12 Uhr stellen. Nicht um besonders aktiv zu werden und noch mehr zu tun zu haben im Advent, sondern um Gottes Gegenwart in den Moment zu holen, ins Jetzt, in das Leben zu holen. Und vielleicht haben wir sogar mehr Zeit am Ende. Das wäre verrückt. Ich glaube, das ist möglich. Noch eine zweite Sache. Und darüber rede ich eigentlich von hier vorne fast nie, aber heute mache ich's. Das Kreuzfahrtprojekt basiert oder existiert nur, nicht nur, aber auch, weil Leute Geld geben. Weil Leute spenden. Und alles Geld, was gespendet wird, was du spendest ans Kreuzwerkprojekt, geht direkt in die Arbeit hier. Davon wird mein Gehalt bezahlt, Benjamins Gehalt bezahlt, der gute Kaffee, den wir jeden Sonntag trinken, all die Veranstaltungen, die wir machen. All das, was wir brauchen. Und wir haben uns Anfang des Jahres ein Jahresziel gesetzt. Das lautet 60.000 Euro. Das findet ihr auf eurem Gottesdienstblatt. Und wenn ihr jetzt mal hinschaut, was die Zahl ist, die da steht, die wir bisher gesammelt haben, dann ist es davon noch etwas entfernt. Das ist nicht total ungewöhnlich um diese Zeit des Jahres, aber wenn wir nicht drüber reden und wenn wir das nicht mal laut sagen, dann werden wir vielleicht auch nicht darauf kommen, auf diese Zahl. Und wenn die vielen Daueraufträge und Spenden, die schon laufen, einfach so weitergehen, dann werden wir am Ende etwa 15.000 Euro zu wenig haben. Das heißt, wir brauchen sozusagen eine extra Anstrengung. Und nicht von denen, die eh schon so viel geben, dass sie eigentlich kaum wissen, wie sie leben sollen. Aber vielleicht die, die bisher noch nichts geben. Oder die, die sagen, ich habe eigentlich meinen Dauerauftrag schon lange nicht mehr verändert. Ich könnte ihn mal ein bisschen erhöhen. Oder ich könnte jetzt zu Weihnachten mal meine Tante fragen, dass sie anstatt mir 50 Euro zu geben, 50 Euro ans Kreuzberg-Projekt spendet. Das ist eine ganz praktische Art und Weise, um Vertrauen auszudrücken. Wir haben alles, was wir brauchen. Gott hat uns schon alles geschenkt. Und eine Haltung des Vertrauens führt zu einer Handlung des Vertrauens. Das ist ein innerer Prozess, das ist auch beim Geldgeben ein innerer Prozess. Man muss es ausprobieren, was zu viel ist, was zu wenig ist. Aber meine Erfahrung ist, eigentlich gebe ich nie zu viel, also ich gebe eher zu wenig. Wir dürfen aufhören, uns Sorgen zu machen. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Wir dürfen großzügiger werden. Wir dürfen erleben, dass unsere Ressourcen durch das Leben mit Gott in der Realität Gottes ausreichen. Und wenn ich das in meinen Tag hole, in meinen Alltag reinbringe, dann erlebe ich, dass die Angst weichen muss. All diese Gedanken, die mich sonst so gefangen nehmen. Und es ist gut, dass David vor 2.500 Jahren oder länger diesen Weg für einen Moment gefunden hat und uns aufgeschrieben hat. So viel von mir. Amen.